Gemeinsam weiterdenken hoch 6. Der Podcast der Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Herzlich willkommen zu einer neuen Doppelfolge unseres Podcasts. Mein Name ist Sibylle Baluschek. Ich bin Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Evangelischen Hochschule Berlin. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Im Studio begrüße ich heute meine Kollegin Isabel Hartmann von der Berliner Hochschule für Technik. Isabel, möchtest du dich und das Thema der dritten Folge kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Hallo, Sibylle. Vielen Dank. Ich freue mich, heute dabei zu sein. An der BHT bin ich Marketingreferentin und stellvertretende Leitung des Referats Kommunikation und Marketing. Unser heutiger Podcast wirft zwei Perspektiven auf ein großes gemeinsames Thema: Zukunft und Teilhabe in der Stadt.
Genau. Und wir fragen uns jetzt, wer kann eigentlich mitreden und mitgestalten, wenn es um das Leben in der Stadt geht, also speziell in Berlin? Und wie schaffen wir Räume, reale oder virtuelle, in denen möglichst viele Menschen Zugang haben?
Genau. Zwei Projekte, zwei Hochschulen, zwei sehr unterschiedliche Zugänge, aber mit einer ganz klaren gemeinsamen Vision, eine Stadt für alle.
Im ersten Teil sprichst du jetzt mit zwei Mathematikprofessorinnen bei euch an der Berliner Hochschule für Technik, und zwar darüber, wie mathematische Methoden dazu beitragen, Klimaschutz, Beteiligung und Bauplanung in Städten intelligenter zu gestalten.
Genau, und im zweiten Teil sprichst du, Sibylle, über ein Thema, das oft unter dem Radar bleibt. Wie können Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in Berlin besser teilhaben? Dazu wurde an der EHB in einer Studie im Auftrag des Berliner Senats die Einführung einer kommunalen Berlin City Card untersucht, mit spannenden Erkenntnissen.
So ist es. Zwei ganz unterschiedliche Blickwinkel auf Teilhabe, aber beide hochaktuell und absolut relevant für das Leben in unserer Stadt. Los geht's mit dir, Isabel, jetzt und deinen beiden Gesprächspartnerinnen, Professorin Dr. Margitta Pries und Professorin Dr. Ute Wagner.
Wer mitreden will, der braucht gute Informationen. Das gilt auch für die Stadt von morgen. Doch Stadtplanung ist komplex. Wo sollen Bus und Bahn fahren? Wo wird gebaut? Mathematik kann helfen, diese Fragen nicht nur zu beantworten, sondern auch für alle verständlich zu machen. Unsere heutigen Gäste zeigen, wie das gelingen kann. Mit digitalen Zwillingen, Punktwolkendaten und einer Art City-Doktor. Herzlich willkommen, Professor Dr. Ute Wagner und Professor Dr. Margitta Pries von der Berliner Hochschule für Technik. Schön, dass Sie heute da sind.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Frau Professor Wagner, wenn man Mathematik hört, dann denkt man selten an Bürgerbeteiligung oder Stadtentwicklung. Können Sie einmal sagen, was für eine Rolle spielt Mathematik in der Stadt der Zukunft?
Ja, also Stadt der Zukunft heißt jetzt auch noch nicht sofort Bürgerbeteiligung. Da geht es erstmal darum, dass es vielleicht um den ökologischen Umbau der Stadt geht. Da geht es um Stadtplanung im Sinne von auch Verkehrsplanung, Verkehrsflussplanung, die Wasserversorgung in der Stadt. Und dazu braucht man Simulationen, also Berechnungen, wie so etwas läuft. Dazu braucht man Optimierungen zum Beispiel auch, und da ist die Grundlage des Ganzen immer die Mathematik.
Sie haben, oder beziehungsweise wir haben uns da im Vorfeld auch schon ein bisschen über diese Thematik unterhalten, und da fiel auch immer wieder der Begriff virtuelles Stadtmodell. Habe ich mir das richtig gemerkt?
Ja, das ist richtig.
Was ist das und wofür braucht man virtuelle Stadtmodelle?
Also virtuelle Stadtmodelle, das sind Computerdaten von den Gebäuden in der Stadt. Also man kann da auch Grünanlagen sozusagen als Daten abspeichern und so weiter. Es geht da auch nicht um Bilddaten. Also wenn man das Gebäude oder irgendwie eine Grünanlage fotografiert hat, dann hat man ja natürlich Bilddaten. Aber es geht um geometrische Beschreibungen. Also da wird wirklich die Form erfasst, die Position, die Ausrichtung. Und diese Daten werden dann auch noch verknüpft mit zusätzlichen Informationen für Berechnungen, die man dann braucht.
Aha, also das heißt, das sind jetzt nicht so wirklich Bilder, die man sich einfach ansehen kann, sondern das sind reine Datenmodelle. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für Beteiligung? Also wie genau helfen solche 3D-Modelle dann auch Bürgerinnen und Bürgern dabei, sich in beispielsweise Stadtplanungsprozesse einzubringen oder Entscheidungen besser zu verstehen?
Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, wo man dann solche virtuellen Stadtmodelle, wenn sie zur Verfügung gestellt werden, nutzen kann. Eine Sache wäre zum Beispiel, wenn Gebäude geplant werden, dass man also bevor man einen Bau anfängt, schon in der Entwurfsphase diese Gebäude vorstellt und sich durch Einblenden in so ein virtuelles Stadtmodell sich dann schon ganz gut vorstellen kann, wie so etwas aussehen soll. Man kann dann eben auch schon Vermessungen an diesem Objekt vornehmen, Abstände messen, irgendwelche Berechnungen damit anfertigen, wenn zum Beispiel die Luftströmungsverhältnisse in der Straße dadurch beeinflusst werden, wenn da sozusagen Luftschleusen abgeschnitten werden und so weiter. Das kann man auch dann im Voraus berechnen. Was man noch machen kann, ist auch, dass man solche virtuellen Stadtmodelle verwendet, um Berechnungen für Gebäude zu machen. Das kann dann auch jeder individuell machen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben vor, eine Solaranlage auf Ihrem Haus zu installieren und Sie möchten jetzt gerne wissen, ob sich das lohnt. Ja? Das heißt, Sie müssen mal wissen, ist Ihr Haus überhaupt gut ausgerichtet? Haben Sie genug Dachfläche oder ist die Dachfläche nicht vielleicht zu sehr zerklüftet durch Gauben und so weiter? Dann könnten Sie sozusagen diese Daten nutzen, um da sozusagen schon Vorberechnungen zu machen und sozusagen das zu kalkulieren, was sie da machen müssen. Wichtig ist natürlich dann, wenn das von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden soll, also wenn sie anhand dieser virtuellen Modelle da auch mitentscheiden können oder für sich individuell Entscheidungen treffen können, dass sie das auch diese Daten dann so aufbereitet bekommen, dass sie da auch mit wenig Hindernissen diese Daten nutzen können.
Also wer planen will, der braucht zugängliche und gut aufbereitete Daten. Sie haben ja dazu auch schon Forschungsprojekte geleitet und umgesetzt in der Vergangenheit und auch aktuell. Welche Rolle spielt denn da die Mathematik, beziehungsweise die angewandte Mathematik ist es ja dann auch. Welche Rolle spielt die konkret im Hintergrund?
Das ist insbesondere eine Sache der Datenformate, also wie diese Daten dann gespeichert werden. Und in einem von unseren Forschungsprojekten ging es da zum Beispiel darauf, diese Daten, also das sind dann auch sind sehr große Datenmengen, wenn man jetzt an ganze Stadtmodelle denkt, wie die dann auf einem Server bereitgestellt werden, wie sie da abgespeichert werden, wie Zusatzinformationen zu diesen Daten gespeichert werden und wie man diese Daten präsentiert, sodass man sozusagen da auch in Echtzeit Modelle für die Visualisierung dann von diesem Server abrufen kann.
Und da jetzt nochmal so ein Stück weit vielleicht auch nochmal die Komplexität hervorzurufen, weil ich glaube, jemand, der jetzt nicht unbedingt in der Materie drinne steckt, der wird jetzt denken, ja, Daten abspeichern und dann halt irgendwie auf einem Server ablegen. Aber von welchen Dimensionen sprechen wir da so in etwa?
Das sind wirklich also sehr große Datenmengen, mit denen man umgehen muss. Und wenn man etwas in Echtzeit visualisieren möchte, in Echtzeit heißt dann sozusagen, dass man dass es nicht ruckelt, ja, wenn man sozusagen ein Objekt bewegt oder sich durch eine Szene bewegt, und dann erfordert das schon effiziente Algorithmen und auch Modelldaten. Wenn das sehr viele Daten sind und man lädt sie aus der Datenbank, dann ist die Frage, in welchem Detailgrad brauche ich das? Wenn ich jetzt zum Beispiel mich in einer Straße, also virtuell in einer Straße befinde und das Gebäude anschaue, dann muss nicht die Türklinke von irgendeiner Innentür in dem Moment mit in dem Modell geladen sein. Und solche Sachen müssen natürlich dann berücksichtigt werden und müssen algorithmisch umgesetzt werden.
Verstehe. Also erstmal das Aussortieren, wie viel brauche ich überhaupt? Und dass es aber immer noch von der Qualität dann irgendwie gut ist. Und gut, ja, okay. Ja, das klingt, als ob da auch einiges dann im Verborgenen da passieren muss. Aber dann eben auch mit großer Wirkung für alle, die dann mitplanen wollen. Das bringt uns auch direkt zum nächsten Punkt. Wenn die Daten nämlich nicht immer stimmen oder unvollständig sind, was passiert dann? Darum geht es ja unter anderem in Ihren Forschungsprojekten, ja. Frau Professor Pries. Sie arbeiten mit digitalen Abbildern von Städten, sogenannten urbanen Zwillingen. Können Sie kurz erklären, was genau ist so ein digitaler Zwilling?
Also
im Prinzip haben Sie es ja schon gesagt, es ist ein Abbild von Kommunen, Landschaften, Umgebungen, also urbane Räume. Und diese virtuellen Stadtmodelle, die wir vorher erwähnt hatten, gehören natürlich zu den urbanen Zwillingen. Der Begriff ist aber etwas weiter gefasst bei urban. Also inzwischen, früher war es schon eher mit Stadtmodellen, da hat man mehr die Gebäudedaten im Fokus gehabt. Inzwischen ist man weiter, kann also hat sozusagen Datenmodelle um auch Landschaften, Gewässer, Leitungsnetze, die man gar nicht sieht, die im Untergrund sind und alles sowas abzuspeichern, sodass das effizient dann im Zugriff auch ist. Und das ist natürlich eine Menge an Daten, die da zusammenkommen, die dann also auch so abgespeichert werden, dass man dann effizient zugreifen muss und dass sie aber eben auch gewisse Qualitätsstandards erfüllen.
Hm. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich Ihre Forschungsprojekte auch gegoogelt und da bin ich häufig über das Wort der Punktwolkendaten gestolpert. Können Sie hier vielleicht nochmal erklären, was sind Punktwolkendaten und wofür sind die gut in Ihren Projekten?
Also Punktwolken sind letztendlich eine Sammlung von extrem vielen 3D-Punkten, die mit einer Farbinformation verhaftet sind, die aber unsortiert sind. Und mit diesen Punktwolken kann man darstellen Oberflächenformen von zum Beispiel Gebäuden oder Vegetation. Und man nutzt kann diese Punktwolken sich auch anschauen natürlich, aber mit den Punktwolken kann man keine Berechnung durchführen. Deswegen müssen die weiterverarbeitet werden. Sie sind aber wertvoll für die digitale Stadtentwicklung, weil diese Punktwolken die Hauptquelle sind. Also man kann die urbanen Zwillinge aus verschiedenen Quellen erstellen, aber die Hauptquelle sind Punktwolken, die durch Überfliegen erzeugt werden. Also tatsächlich mit einem Flugzeug wird das Gebiet überflogen, werden dann Scandaten aufgenommen und das wird auch regelmäßig wiederholt von den Kommunen beauftragt, dass also so eine Überfliegung durchgeführt wird, um diese Punktwolkendaten zu beschaffen. Hm. Und die werden dann weiterverarbeitet zu urbanen digitalen Zwillingen.
Ja, das klingt nicht nur technisch, sondern sehr aufwendig.
Ja.
Sie haben jetzt ein Forschungsprojekt, das hat den Namen U-Digit Doctor, beziehungsweise es wird auch City Doctor genannt. Was genau verbirgt sich hinter diesem Projekt?
Also U-Digit steht für Urban Digital Twin. Also urbaner digitaler Zwillinge. Und das System, das in dem Projekt entwickelt wird, heißt City Doctor. Und das gibt es schon länger, aber wird immer wieder in neuen Projekten weiterentwickelt. Letztendlich die Idee hinter dem Projekt ist, dass man die urbanen Zwillinge für unterschiedlichste Anwendungen verwenden möchte. Die Frau Wagner hat da ja schon einige Sachen erläutert. Ein anderes Beispiel ist jetzt, eine Kommune möchte gern wissen, wie viel Solarpanels können in einem Stadtteil, wie viel Energie kann gewonnen werden, wenn überall Solarpanels, wo es möglich ist, angebracht sind. Und das sind ja Informationen, die durchaus nützlich sein können. Und um diese Berechnung durchzuführen, müssen die Modelle gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Und das System City Doctor kann prüfen, ob diese Qualitätsstandards erfüllt sind. Und es ist möglich, zumindest teilautomatisiert zu reparieren.
Also es geht darum, über den Doktor die Daten zu heilen.
Genau, ja. Deswegen der Name Doktor.
Hm. Um das vielleicht dann irgendwie nochmal in einen Anwendungsbezug zu bringen, Thema Stadtentwicklung finde ich zum Beispiel ein ziemlich aktuelles Thema. Die Schwammstadt, das beschäftigt sich, also damit beschäftigen sich ja auch verschiedene Städte zurzeit, also dass Regenwasser besser versickert und gespeichert werden kann und eben dann nicht die Kanäle zum Überlaufen bringt. Wie kann jetzt zum Beispiel der City Doctor in so einem Projekt helfen, besser mit der Planung voranzukommen?
Also der City Doctor kann, also um diese Berechnung durchführen zu können, da gehört ja auch dazu, dass man Hitzeinseln vermeiden möchte zum Beispiel und bei Planungsvorhaben berücksichtigen möchte, ob sowas entstehen könnte und wie viel Versiegelung vorhanden ist. Und um das sozusagen berechnen zu können, braucht man eine solide Datengrundlage. Und der City Doctor prüft und die Datengrundlage, ob die gegeben ist für diese Anforderungen, dass also diese Berechnungen dann auch durchgeführt werden und können und auch, wie gesagt, dass dann eben zum Beispiel auch die Leitungsnetze alle korrekt abgespeichert sind, damit man sieht, wo versickert, wo geht es in die Kanalisation, wo ist versiegelt, was auch immer, wie ist der Flächeninhalt der versiegelten Fläche, dass man zum Beispiel sowas ausrechnen kann. Da müssen die umschließenden Kurven müssen geschlossen sein, die Oberfläche muss korrekt bestimmt sein und so weiter und so fort. Also das sind sehr viele Sachen, die da geprüft werden müssen, um das feststellen zu können und gegebenenfalls dann auch repariert werden müssen.
Jetzt nochmal, um den Bogen vielleicht auch nochmal zum Thema der Podcast-Folge oder des Podcasts an sich zu spannen. Wir sprechen ja hier auch dann über Demokratie, gemeinsam gestalten, Beteiligung. Wie kann durch solche Projekte dann auch die Beteiligung gefördert werden?
Also wir haben jetzt vor allen Dingen drüber gesprochen, also zuletzt, dass die urbanen Zwillinge den Ämtern bei der Entscheidungsfindung helfen. Aber wir hatten vorhin auch schon Beispiel gehört, dass also durchaus auch BürgerInnen bei der Entscheidungsfindung durch solche urbanen Zwillinge unterstützt werden können oder in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden können. Und da ist es natürlich auch wichtig, das auf unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen. Nicht jeder hat die gleichen Zugang zu digitalen Medien und kann mit virtuellen VR-Brillen umgehen oder hat ein Handy, mit dem er AR-fähig ist und so weiter und so fort. Also da muss man dann auch auf unterschiedliche Anforderungen zurückzugehen. Und diese Apps greifen tatsächlich dann auf so eine urbanen Zwillinge zu. Ganz einfache App ist das Navi. Das greift letztendlich auch auf weitesten Sinne auf einen urbanen digitalen Zwilling zu.
Navigationssysteme, ja.
Natürlich, irgendwo ist es ein urbaner im weitesten Sinne. Und so, dass man also jetzt schon sozusagen da viele Anwendungen hat, aber da ist so viel Potenzial noch für die Zukunft und so viel, was man noch machen könnte, um das voranzubringen. Ja.
Das heißt, gute Daten helfen nicht nur den Ämtern bei der Stadtplanung, sondern sie geben auch BürgerInnen ein Werkzeug an die Hand. Und das alles auf Basis von Mathematik. Schön. Ja. Zum Schluss wollen wir nochmal gemeinsam nach vorne schauen. Wenn wir in 10 Jahren auf unsere Städte blicken, Frau Professor Pries, wie sieht Ihre ideale Stadt der Zukunft aus und wo steckt da überall Mathematik drin?
Also meine ideale Stadt der Zukunft wäre eine Stadt, die lebendig ist oder sollte eine Stadt sein, die wirklich lebendig ist und in der sich wirklich alle auch wohlfühlen. Dazu müssen aber jetzt, damit wirklich sich alle auch wohlfühlen können, müssen sich auch alle die Möglichkeit haben, sich einzubringen, wenn sie das wollen. Und die vorhandenen urbanen Zwillinge können dabei helfen. Und es ist noch wirklich riesiges Potenzial vorhanden, was nicht genutzt wird. So dass also nach wie vor sehr viel Raum für Forschung besteht. Und die MathematikerInnen können da in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen tatsächlich helfen.
Ja, also das, was ich heute hier auch definitiv nochmal mitnehme, ist, dass die Mathematik längst nicht nur Rechnen ist, sondern ein Werkzeug, um die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Frau Professor Wagner, warum ist jetzt dann auch eigentlich ein guter Zeitpunkt, angewandte Mathematik zu studieren?
Ja, da möchte ich darauf zurückkommen, was Sie gerade sagten. Also Mathematik ist eigentlich weniger Rechnen. Das ist das, was man in der Schule erstmal übt, um die Grundlagen kennenzulernen. In unseren Fällen, wir haben ja davon gesprochen, es werden große Datenmengen verarbeitet. Da übernimmt das Rechnen dann natürlich der Computer, aber dem Computer muss gesagt werden, was er macht. Da müssen Algorithmen umgesetzt werden und da müssen mathematische Verfahren dann in Algorithmen übertragen werden. Und das ist vor allen Dingen Thema der angewandten Mathematik. Und da gibt es natürlich durch die zunehmende Digitalisierung in vielen Bereichen natürlich sehr großen Bedarf auch an angewandten Mathematikern. Nicht zuletzt denken wir da auch an den Einsatz von KI. Da müssen Daten aufbereitet werden. Da muss natürlich auch zielgenau, muss Trainingsmaterial für so eine KI hergestellt werden oder beziehungsweise müssen Daten vorbereitet werden. Und das geht natürlich dann über viel mathematisches Know-how, was dann auch da mit eingesetzt wird, um solche Sachen auch effizient zu machen und angepasst auf spezielle Problemstellungen dann.
Problemstellungen wie zum Beispiel Stadtplanung, Klimabeteiligung, die großen Themen, die wir heute hier gesprochen haben. Wir haben gesehen, Mathematik liefert dafür nicht nur die Zahlen, sondern auch Lösungen. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Ute Wagner und Frau Professor Dr. Margitta Pries von der Berliner Hochschule für Technik. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
Ja, vielen Dank, dass wir erzählen durften.
Also das war jetzt wirklich ein spannendes Gespräch und toll zu hören, wie Mathematik hilft, Stadtplanung zu verstehen und mitzugestalten.
Absolut. Und gleichzeitig wird deutlich, Mathe steckt wirklich überall drin und kann der Schlüssel sein, um große Herausforderungen ganz praktisch zu lösen. Und genau da setzt jetzt auch unser nächstes Thema an, die Berlin City Card. Wie kann so eine Karte funktionieren? Welche rechtlichen und politischen Bedingungen sind zu beachten? Und was braucht es, damit sie wirklich Realität werden kann. Darum geht's jetzt im nächsten Gespräch mit Professorin Dr. Stefanie Krohn von der Evangelischen Hochschule Berlin.
In dieser Podcast-Folge geht es um ein Thema, das viele bewegt, politisch, rechtlich und menschlich. Die Teilhabe für Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in unserer Stadt. Schätzungen zufolge leben aktuell zwischen 60 und 100.000 Menschen in Berlin in dieser sogenannten aufenthaltsrechtlichen Illegalität. Auch sie haben Rechte auf Bildung, medizinische Versorgung, Teilhabe. Doch der Zugang dazu ist in der Praxis meist versperrt. In Berlin wird seit einiger Zeit die Einführung einer Berlin City Card diskutiert, ein Instrument, das Gesundheitsversorgung, Zugang zu Mobilität und mehr für Menschen ohne Papiere ermöglichen soll. Die Idee ist nicht neu. Karten dieser Art gibt es bereits in anderen internationalen Städten, wie beispielsweise New York, San Francisco und auch in Barcelona. Die Evangelische Hochschule Berlin hat im Auftrag des Berliner Senats eine Studie zu dieser Berliner Stadtkarte durchgeführt und im Oktober letzten Jahres ein Gutachten veröffentlicht, welches Chancen und Risiken beleuchtet. Was kann diese Karte leisten und was nicht? Wie realistisch ist ihre Einführung angesichts knapper Haushalte und migrationspolitischer Debatten? Darüber spreche ich heute mit der Projektleiterin der Studie, Dr. Stefanie Krohn. Sie ist Professorin für soziale Arbeit mit Schwerpunkt empirische Sozialforschung. Herzlich willkommen, liebe Stefanie. Danke, dass du gekommen bist und mit mir über dieses wichtige Thema sprichst.
Ja, hallo, liebe Sibylle. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und etwas länger auch über dieses Thema zu sprechen.
Das ist schön. Stefanie, vielleicht zum Einstieg. Warum wurde die Berlin City Card überhaupt angestoßen und wer sind die Menschen, um die es konkret geht?
Ja, ich würde gerne mit den Menschen, um die es konkret geht, anfangen, weil da gibt es öfter auch mal Verwirrung. Es geht um Menschen, die keine Art von Aufenthaltsstatus haben, also auch keine Duldung, die nicht im Asylverfahren sind, quasi, wie du es schon gesagt hast, in aufenthaltsrechtlicher Illegalität hier leben. Das sind zum Beispiel Menschen, die illegal ohne Dokumente eingereist sind und auch nie einen Aufenthalt beantragt haben, aber auch abgelehnte AsylbewerberInnen oder Menschen, die die sogenannten Dublin-Fälle in einem anderen EU-Land eigentlich Asyl haben müssten. Und für Berlin wichtig sind auch Menschen dabei, die UnionsbürgerInnen sind, vor allen Dingen aus Rumänien und Bulgarien und die sozusagen ausreisepflichtig werden in dem Moment, wo sie für längere Zeit nicht nachweisen können, sich um Arbeit bemüht zu haben, aber Sozialleistungen beantragen. Eine besondere Gruppe sind auch noch Hausangestellte bzw. ehemalige Hausangestellte von Diplomaten und DiplomatInnen, die ihre Angestellten mitbringen dürfen aus den Ländern, aus denen sie kommen und deren Aufenthalt dann sozusagen an dieses Arbeitsverhältnis geknüpft ist. Und wenn es da zu Konflikten beispielsweise kommt, oft geht es auch um Gewalt und Missbrauch und so weiter, die Pässe werden einbehalten, dann geraten sie auch in die aufenthaltsrechtliche Illegalität. Mhm.
Da würde ich kurz nochmal nachhaken. Mhm. Genau, das heißt, diese Menschen haben eigentlich überhaupt kein Dokument. Also ein Dokument, das es ermöglicht, dass sie hier beispielsweise zum Arzt gehen.
Doch, sie haben manchmal Dokumente, zum Beispiel haben sie noch einen Pass, aber sie haben eben kein gültiges Aufenthaltsdokument für den Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Also erstmal ist es nicht so, dass diese Menschen keine Rechte haben. Sie haben Rechte im Bereich Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit, Zugang zur Ziviljustiz etc. pp. Die sind auf der Menschenrechtsebene, international auf EU-Ebene festgelegt, im Grundgesetz festgelegt und auch in der Berliner Verfassung. Beispielsweise gibt es für Kinder ohne gültige Aufenthaltspapiere ein Schulbesuchsrecht in Berlin. Das Problem ist, dass der Zugang zu diesen Rechten verwehrt ist durch Bundesgesetze, durch das Pass-, Melde- und Ausweiswesen. Okay. Das heißt, die amtliche Wohnsitzanmeldung ist ein Problem. Das zweite Problem ist die Übermittlungspflicht, § 87 für Ämter und Behörden, die, wenn jemand kommt, der keine gültigen Aufenthaltsdokumente vorweisen kann, dass wiederum der Ausländerbehörde und der Polizei melden müssen oder können in anderen Fällen. Ausgenommen davon sind Ärzte, medizinisches Personal und LehrerInnen und Schulleitungen.
Okay.
Genau. Also diese Menschen haben Rechte, diese Rechte sind aber durch Bundesgesetze blockiert. Und was unser Gutachten versucht hat, ist Zugänge zu diesen Rechten sozusagen zu schaffen. Welche Maßnahmen kann Berlin ergreifen, um den Zugang zu diesen Rechten zu ermöglichen, ohne in Konflikt mit Bundesgesetzen zu kommen?
Alles klar.
Genau. Die Idee der Berliner Stadtkarte war eben eine oder ist eine Maßnahme, die wir vorschlagen, aber wir schlagen auch andere Maßnahmen vor.
Okay, das heißt, du hast mit deinem Team die Machbarkeit und den rechtlichen Rahmen untersucht. Was war die Zielsetzung der Studie und wie seid ihr da genau vorgegangen?
Vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Also die Durchführung einer Machbarkeitsstudie wurde vom alten rot-rot-grünen Senat in den Koalitionsvertrag geschrieben sozusagen und ist aber vor allen Dingen von der Linken eingebracht worden. Und als wir den Auftrag bekommen haben für die Studie, da gab es gerade den Regierungswechsel nach den Neuwahlen, aber es wurde sozusagen beschlossen, dass diese Punkte aus dem alten Koalitionsvertrag noch durchgeführt werden. Und das war die Grundlage für die Durchführung dieser Studie. Die Zielsetzung ist gewesen, dass wir rechtlich und sozialwissenschaftlich und juristisch prüfen, ob eine City-ID-Karte, wie es sie in New York beispielsweise schon länger gibt und auch in Los Angeles, Chicago und in abgewandelter Form, wie du schon gesagt hast, auch in Barcelona, Paris hat eine Carte Citoyen zum Beispiel, ob es auch in Berlin möglich ist, so eine Karte einzuführen, was sie bringen würde, wo die Teilhabe undokumentierter Menschen, so haben wir die Menschen aufenthaltsrechtlicher Illegalität genannt, um die Teilhabe dieser Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere, die städtische Teilhabe zu erhöhen. Genau, da war die Karte, war eine Maßnahme, so ein bisschen abgeguckt eben von anderen Städten in USA und Europa. Und wir haben aber auch noch weitere Maßnahmen vorgeschlagen.
Und was war jetzt sozusagen das Ergebnis? Also was wäre denn machbar? Oder würde so eine Karte überhaupt Sinn machen?
Ja, es ist ein bisschen kompliziert, weil wir herausgefunden haben, dass das nicht so laufen kann wie in den USA, wo die Städte und Gemeinden viel mehr rechtliche Kompetenzen haben. Und in den USA basiert die City-ID darauf, die kann auch viel, die schützt sogar vor Abschiebung. Also es ist eine harte City-ID sozusagen. In New York, Los Angeles, Boston, San Francisco, in vielen Städten, Chicago gibt es das. Und das basiert auf einem Beschluss der Stadtregierungen jeweils, die sehen unterschiedlich aus. Manchmal sind es Dekrete, manchmal sind es lokale Gesetze im Bereich Abschiebung und Identifizierung illegal aufhältiger Menschen, nicht mit den Bundesbehörden zu kooperieren. Das heißt nicht mit ICE, die jetzt auch so in Verruf geraten sind bei den Razzien in Los Angeles. Das heißt konkret, die New Yorker Polizei kooperiert nicht mit ICE.
Okay, aber das ginge jetzt bei uns nicht, weil Bundesgesetz über Landesgesetz quasi steht.
Genau, wie du sagst. Es ist genauso, wie du sagst. Das geht bei uns nicht, weil jede Form von Pass-, Melde- und Ausweiswesen ist in Deutschland Bundesgesetz. In USA gibt es zum Beispiel auch keine Ausweispflicht. Nur wenn man verreisen möchte, braucht man einen Pass, wenn man ins Ausland verreisen möchte. Und es gibt nicht die Pflicht, sich in einer Kommune anzumelden. Und das ist in Deutschland so und das ist ein Bundesgesetz. Das heißt, diese Karte könnte nur eine sogenannte weiche Karte sein. Sie könnte nicht vor Abschiebung schützen, aber sie könnte den Zugang vor allen Dingen zu den Bereichen Freizeit und Kultur verbessern. Zu Bibliotheken, zu VHS, zu Schwimmbädern etc. pp. Was auch ein wichtiger Faktor ist, weil wir haben ja Interviews geführt, Leitfaden, also qualitative Interviews mit Beratungsstellen und Senatsverwaltung, auch mit WissenschaftlerInnen. Und die haben uns gesagt, dass ein ganzes großes Problem eben nicht nur der mangelnde Zugang zu Gesundheit und Bildung ist, sondern einfach auch die soziale Isolation von undokumentiert aufhältigen Menschen. Und da könnte die City Card oder die Berliner Stadtkarte einiges verbessern und den Zugang vereinfachen. Mhm.
Darf ich nochmal nach den Methoden fragen? Du hast ja ein bisschen da schon was gesagt. Also wer war denn da eigentlich noch alles beteiligt? Also es war ja auch eine rechts- und sozialwissenschaftliche Analyse. Das heißt, Recht ist natürlich dann auch ein Teilbereich dieser Studie wohl. Waren da noch andere beteiligt, also aus anderen Einrichtungen, sage ich jetzt mal?
Ja, also es waren drei junge JuristInnen beteiligt, Janne Gerdes, Nele Austermann und Julia Gehlhaar, die alle ihre Abschlüsse in Bremen gemacht haben. Und Julia Gehlhaar und Nele Austermann hatten schon mal eine juristische Vorstudie zu diesem Thema. Also kann eine City-ID-Card in deutschen Stadtstaaten, also Bremen, Hamburg oder Berlin, eingeführt werden? Also eine kurze, wie so eine Skizze. Die waren an der Studie beteiligt, haben den juristischen Teil übernommen und haben eben alle Maßnahmen, die wir entwickelt haben oder die aufgrund der Interviews, da komme ich gleich dazu, haben sie juristisch geprüft und auch, ob die Stadt Berlin oder das Land Berlin, besser gesagt, die juristische Kompetenz hätte, so eine Karte einzuführen. Oder eben auch zweite Maßnahme, die wir vorschlagen, eine Gesundheitskarte für undokumentierte Menschen, vielleicht kombiniert mit der Berliner Stadtkarte mit einem Chip drauf, der auch mit Gesundheitsleistung aufgeladen werden kann. Und dann war noch eine Sozialwissenschaftlerin dabei, die ihren Abschluss an der FU gemacht hat, Susan Bulut, und eine studentische Mitarbeiterin.
Also ein richtiges Team.
Genau, ein richtiges Team.
Ein weibliches Team, wie ich so höre aus den Namen.
Ja.
Genau. Okay, also das heißt, ihr habt die Studie durchgeführt. Die Studie wurde dann, denke ich, auch vom Berliner Senat oder von den entsprechenden Stellen gelesen. Jetzt frage ich mich natürlich schon ein bisschen, wir haben jetzt eine schwarz-rote Regierung, wir haben harte Sparmaßnahmen. Wie realistisch wäre denn unter solchen Rahmenbedingungen überhaupt eine Karte in dieser Form einzuführen? Und wenn ja, dann welche würde sich da anbieten?
Also ich glaube, unter der aktuellen Regierung, so wie die Dinge derzeit stehen, sage ich mal, politisch, wird die Karte nicht eingeführt. Aber ich glaube, nächstes Jahr sind ja schon wieder Neuwahlen.
Okay.
Und unser Weg ist jetzt so ein bisschen auch, über die anderen Städte zu gehen. Ich war zum Beispiel eingeladen in Hamburg. Ich bin in Verhandlungen mit Köln, mit interessierten Akteuren aus der Zivilgesellschaft und der Stadtverwaltung. Ich würde sagen, weil es das allererste Gutachten überhaupt für eine deutsche Stadt ist. Vorher gab es das noch nicht für Deutschland. Also für die Schweiz gibt es schon mehrere Gutachten zu diesem Thema genau. Aber für Deutschland ist es das erste, dass es andere Städte inspirieren könnte und dass wir sozusagen über ein Netzwerk von Städten, die gewillt sind, Maßnahmen zu ergreifen, sage ich mal ganz allgemein, um die städtische Teilhabe und die Partizipation undokumentierter Menschen zu verbessern, dass wir da was erreichen können. Aber Berliner Senat würde ich sagen, aktuell eher nicht. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass mich die Senatsverwaltung für Inneres und Sport eingeladen hat vor ein paar Wochen. Die leitet einen Migrationsbeirat, an dem zivilgesellschaftliche Akteure, die Ausländerbehörde, Bundesagentur für Arbeit, Pro Asyl aber auch Teil hat. Eine Sitzung haben sie das Thema Citycard, Berliner Stadtkarte, in den Vordergrund gestellt und mit mir darüber diskutiert oder mit uns darüber diskutiert und waren da auch ganz positiv gestimmt. Aber eben weniger, was die Berliner Stadtkarte angeht, sondern eher, was die Gesundheitskarte für undokumentierte Menschen angeht. Weil da ist auch der größte Handlungsbedarf, würde ich
also
sagen.
Was ich mich halt immer frage bei sowas ist, na klar, man kann natürlich sagen, was wird sowas kosten? Ne? Also konkrete Zahlen weiß ich gar nicht, ob es die schon gibt in der Form. Also ob da sozusagen in dem Gutachten auch Zahlen stehen. Aber was ich mich halt frage ist, es ist ja oft ein Präventionsthema. Ja, und die Folgekosten, wenn man sowas nicht macht, müsste man da ja eigentlich dagegen stellen. Das ist das eine. Wir haben ja nun die Situation, dass viele Menschen zu uns kommen aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Situationen heraus. Deswegen sollte man vielleicht ja gerade jetzt da investieren, um eben die Spätfolgen sozusagen abzumildern. Wie seht ihr das? Habt ihr das auch so vorgetragen? Beziehungsweise ist das auch eins eurer Argumente?
Ja, also wir haben eine Berechnung angestellt. Es gibt ja in Berlin so eine Art Parallelstruktur der gesundheitlichen Versorgung für Menschen ohne Krankenversicherung. Das sind nicht nur Undokumentierte, aber zu über 80%. Das ist die Clearingstelle von der Senatsverwaltung. Und dann gibt es kleinere Behandlungszentren, auch hier in Zehlendorf, Medizin hilft, die Menschen ohne Krankenversicherung behandeln. Und es gibt auch natürlich ein Netzwerk von Ärzten, Ärztinnen und medizinischem Personal, die das auch seit vielen Jahren tun. Und wir haben nur die Kosten der Clearingstelle mal gegengerechnet für 2022. Mit was würde eine Gesundheitskarte für undokumentierte Menschen kosten, mit den Kosten der Clearingstelle, und das wäre günstiger, weil eben sehr viele doppelte Namen, die genannt werden, und unklare Daten sozusagen wegfallen würden und es wäre effizienter sozusagen und könnte die organisatorischen Abläufe verbessern und beschleunigen auch.
Okay.
Genau. Und jetzt müssen wir aber, du hattest das eben schon angedeutet so ein bisschen, jetzt müssen wir auch sehen, dass
wir nur die Kosten der Clearingstelle berechnet haben. Wir haben die ganze ehrenamtliche und spendenbasierte Arbeit dieser kleinen Kliniken für Menschen ohne Krankenversicherung, die ehrenamtlichen Ärzte und Ärztinnen, die dort arbeiten, das haben wir ja alles gar nicht mit eingerechnet. Und da kommt man ja auf viel, viel höhere Kosten sozusagen.
Ah, verstehe. Könntest du noch mal ganz kurz sagen, was so eine Clearingstelle macht oder was sie ist? Weil viele wissen das vielleicht gar nicht, die uns jetzt zuhören.
Genau, die Clearingstelle ist letztlich auch, vielleicht an der Stelle sollte man auch mal die Bedeutung der Zivilgesellschaft für die Advocacy, für solche Maßnahmen, wie wir sie jetzt da entwickelt haben, benennen. Die Clearingstelle ist entstanden durch, sage ich mal, jahrelangen Druck vom beispielsweise Büro für medizinische Flüchtlingshilfe, Medibüro und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, die gesagt haben, wir brauchen einen Zugang zur Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Aufenthaltspapiere. Also die gesundheitliche Versorgung kann nicht vom Aufenthaltsstatus abhängen. Es ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht und wird irgendwann vielleicht auch ein Problem der öffentlichen Gesundheit, wenn diese Menschen ausgeschlossen sind. Und gefordert wurde vom Medibüro eine anonyme Gesundheitskarte. Praktisch so ein bisschen das, was wir jetzt auch vorschlagen. Allerdings mit einem Namen, aber da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Und da ist 2018, hat die Senatsverwaltung gesagt, okay, wir gründen jetzt eine Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung. Die können dorthin kommen und können einen Kostenübernahmeschein beantragen, der nicht über das Sozialamt geht, weil das Sozialamt ja übermittlungspflichtig ist, sondern über freiwillige Gelder des Landes Berlin, wenn sie Beschwerden haben. Und das richtet sich so ein bisschen nach Asylbewerberleistungsgesetz, den Gesundheitsleistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Genau, und da arbeiten eben vor allen Dingen SachbearbeiterInnen, aber auch SozialarbeiterInnen und JuristInnen, weil es gibt immer, wenn die Leute da hinkommen und einen Behandlungsschein beantragen, auch eine Aufenthalts- und Sozialberatung. Oder man schaut, ob man die Leute nicht irgendwo doch in eine Krankenversicherung bekommt. Das ist eigentlich das Ziel, dass alle Menschen eine Krankenversicherung haben.
Sind denn die sogenannten Behörden oder Menschen, die dort in der Verwaltung arbeiten, sehen die diese Karte positiv? Also ist sinnvoll, die einzuführen?
Also die Senatsverwaltung für Gesundheit und Pflege, ja, da haben wir positive Stimmen. Die Menschen, die in der Clearingstelle arbeiten, auch auf jeden Fall positive Stimmen. Dann natürlich die Senatsverwaltung, die das Gutachten beauftragt hat. Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration etc. pp. Die befürworten das auch. Und wie ich eben schon gesagt habe, Senatsverwaltung für Inneres und Sport könnte sich, glaube ich, mit der Idee der Gesundheitskarte zumindest anfreunden.
Ja. Ich denke halt oft drüber nach, wenn Menschen auch soziale und gesellschaftliche Teilhabe haben, dann lernen sie andere Leute kennen. Dahinter steckt dann ja auch die Entwicklung eines Netzwerks, was vielleicht dann wieder zu möglicherweise Jobangeboten oder einfach eine andere Form von Integration führt. Also das ist ja auch ein Vorteil, den sowas wie so eine Art kultureller oder gesellschaftlicher Aspekt dieser Karte, also mal losgelöst jetzt von der Krankenversicherung, bringen würde. Ja, das heißt, eine vielfältigere Karte wäre natürlich eigentlich besser. Ne? Jetzt gibt's aber auch Menschen, das weiß ich, die von der anderen Seite her sagen, so eine Karte könnte die Leute auch anreizen, extra in die Städte zu kommen. Also dass es so eine Art Pull-Faktor entsteht, weil die Leute sich sagen, Mensch, hier gibt's so eine tolle Karte, hier wollen wir alle hin. Habt ihr in eurer Studie das auch mit berücksichtigt? Und wenn ja, was kam da dann sozusagen als Ergebnis raus?
Ja, das war ein ganz wichtiger Punkt, der Senatsverwaltung auch wichtig war, dass wir den behandeln. Also als Sozialwissenschaftlerin kann ich sagen, dass in den letzten Jahren im politischen Diskurs immer wieder von Pull-Faktoren gesprochen wird. Zum Beispiel jetzt auch mit der Bezahlkarte für Geflüchtete oder mit Leistungen wie Bürgergeld oder Asylbewerberleistungsgesetz, also den Leistungen für AsylbewerberInnen. Aber es gibt überhaupt keine empirische Evidenz dafür, dass solche Leistungen ein Pull-Faktor sind und mehr Menschen anziehen. Das ist für mich ein populistischer Diskurs, der quasi nicht empirisch, als Sozialwissenschaftlerin kann ich nicht sagen, dass das seriös empirisch beweisbar ist oder belegbar ist, weil sich niemand in Syrien oder Afghanistan überlegt, ich kriege in Deutschland 400 Euro Bürgergeld und deswegen gehe ich jetzt dahin. Das sind andere Gründe, die die Menschen zum Gehen bewegen. Und ich finde auch in letzter Konsequenz gedacht, ist ja alles in Deutschland dann ein Pull-Faktor. Der Rechtsstaat, die Demokratie ist für Menschen aus autoritären Regimen ein Pull-Faktor und
wir wollen ja nicht den Rechtsstaat und die Demokratie abschaffen, damit die Menschen nicht kommen. Also insofern, es gibt keine empirische Evidenz und ich halte das sozusagen für einen Diskurs, der eher die Menschen abschrecken soll. Also,
okay. Berlin ist ja auch irgendwie ein Symbol für eine inklusive Stadt. Das heißt, man engagiert sich, du hast die Zivilgesellschaft angesprochen, man versucht Menschen aus dem Schatten zu holen. Und du hattest auch vorhin schon gesagt, also Berlin ist ja auch anderweitig engagiert, also in anderen Netzwerken.
Ja, also Berlin ist in vielen Netzwerken, in bundesweiten Städtenetzwerken, in europäischen, in internationalen, in Bezug auf Klima, Nachhaltigkeit etc., aber eben auch in vielen Netzwerken sogenannter solidarischer Städte. Zum Beispiel ist auf nationaler Ebene in den sicheren Häfen eine Stadt, die sich sicherer Hafen offiziell nennt. In einem internationalen Netzwerk Safe Harbors vertreten, ist auf der EU-Ebene in den Solidarity Cities vertreten. Alles Städte, die sich für eine inklusivere städtische Migrationspolitik stark machen. Und ich finde, die Berliner Stadtkarte und auch die Gesundheitskarte und die anderen Maßnahmen, die wir vorschlagen, damit könnte Berlin zeigen, dass diese Ideen der solidarischen Stadt, die aus den Netzwerken kommen oder wo Berlin sozusagen vertreten ist, dass Berlin das auch in die Praxis umsetzt.
Ja, dass sie sich da quasi wiederfinden.
Genau.
Ja? Und so eine Karte, die auch alle Berliner haben, da hätten wir dann auch den Aspekt, dass so eine einzelne Karte für ein bestimmtes Thema dann auch nicht so wie so ein Stigma sein kann, dass wenn jemand mit einer Karte, wie beispielsweise, das war auch immer die Kritik bei der Bezahlkarte, dann erkennt man sofort, du bist jetzt vielleicht ein Mensch mit Migrationshintergrund oder ein Migrant an sich oder eine Migrantin, ja, und dann wäre diese Karte ja eine Karte für alle und damit würde sozusagen dieser Aspekt ja auch nochmal besonders hervorgehoben, ne?
Ja, die Karte, also die Berliner Stadtkarte, auch wenn es nur eine weiche Karte ist und vor allen Dingen für den Bereich Freizeit und Kultur und Erleichterung organisatorischer Abläufe, auch in Schulen zum Beispiel, könnte die vorgelegt werden als, ja, wir haben hier eine postalische Erreichbarkeitsadresse, keine Wohnsitzanmeldung, aber die Eltern könnten sagen, wir sind erreichbar. Aber diese Karte macht letztendlich nur Sinn, wenn möglichst viele Menschen in Berlin sie auch verwenden und sie sozusagen verwenden, wenn sie ins Museum gehen und wenn sie sich für Volkshochschulkurse anmelden, wenn sie ins Schwimmbad gehen oder wenn sie in Bibliotheken gehen. Weil wenn das nicht der Fall ist, wäre es ja quasi ein Ausweis für die aufenthaltsrechtliche Illegalität. Das heißt, die Grundidee auch in New York und anderen Städten dieser City Cards ist, dass sie von möglichst vielen BewohnerInnen und BürgerInnen der Stadt verwendet werden. Als Zeichen der Solidarität, aber eben auch, um nicht aufzufallen. Mhm. Damit sozusagen die undokumentierten Leute nicht auffallen.
Ja, genau. Was glaubst du denn, wie es jetzt weitergeht?
Vielleicht kurz nochmal zurück zu dem Pull-Faktor. Und da haben wir uns natürlich doch überlegt, wie wir, weil das finde ich auch selbst wichtig oder fanden wir als Team auch wichtig, wie wir sozusagen gewährleisten können, dass auch nur Menschen, die in Berlin leben, diese Karte erhalten können. Und dazu muss man auch sagen, am besten wäre es natürlich, wenn alle Berliner und Berlinerinnen diese Karte verwenden würden. Nicht die Gesundheitskarte, aber so eine weiche Berliner Stadtkarte. Aber wir haben uns ein Prüfsystem überlegt. Also die Menschen, die die Karte beantragen, Berliner und Berlinerinnen, so wie die sozusagen hier amtlich angemeldet sind, können die Karte einfach mit ihrem Ausweis bekommen. Und die Menschen, die eben keine Ausweispapiere haben, können Ersatzdokumente bringen. Und da haben wir uns orientiert an dem New Yorker Modell des Prüfsystems für die City ID in New York. Also beispielsweise Stromrechnungen oder informelle Mietverträge oder alte Aufenthaltstitel, sodass die Leute nachweisen können, dass sie mindestens 3 bzw. 6 Monate in Berlin leben und dass der Lebensmittelpunkt in Berlin ist. Nur, dass sie keine offiziellen Dokumente, sondern Ersatzdokumente einreichen können, wenn sie die Karte beantragen. Und wie soll es jetzt weitergehen? Das ist eine sehr, sehr gute und auch sehr, sehr schwierige Frage. Ja, momentan habe ich den Eindruck, dass der Wind sozusagen in die entgegengesetzte politische Richtung weht, was Migrationspolitik betrifft. Aber ich denke, wenn wir an dem Thema dranbleiben und auch es vielleicht auch wieder schaffen, dass mehr zivilgesellschaftliche
Akteure sich dafür einsetzen oder diese Idee weitertragen oder Druck auf die Senatsverwaltung ausüben, was im Moment auch nicht so viel der Fall ist, weil viele auch andere Probleme haben gerade. Und wenn Städte es schaffen, sich so ein bisschen zu vernetzen und diese Idee weitertragen, dann hätte sie eine Chance. Zumindest hätte die Idee, dass undokumentierte Menschen der Zugang zu ihren Grundrechten eröffnet oder gewährleistet werden muss durch die Städte. Diese Idee könnte dann wieder nach vorne gebracht werden. Und das fände ich sehr schön.
Ja, das wäre wirklich sehr, sehr sinnvoll, glaube ich auch. Ja, vielen Dank, Stefanie, für die spannenden Einblicke. Was wir jetzt heute mitnehmen, ist, die Teilhabe beginnt also nicht erst mit einem Pass, sondern Menschen leben schon länger mitten unter uns, ob mit Papieren oder ohne. Und die Berlin City Card steht dadurch halt auch für eine viel größere Frage, nämlich wie solidarisch wollen wir als Stadt sein in diesen schwierigen Zeiten? Und demnach hoffen wir natürlich, dass es sich zum Positiven entwickelt. Die Studie zur Berlin City Card ist für jeden zugänglich. Wir würden das unten in den Shownotes auch verlinken, sodass auch der oder die Interessierte da gerne nochmal was nachlesen kann. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal bei Weiterdenken hoch 6.
Ja, dankeschön.
Zwei Projekte, zwei unterschiedliche Ansätze, aber ein gemeinsames Ziel: mehr Teilhabe am urbanen Leben. Ob über Apps, mit denen man Bauprojekte besser planen und verstehen kann, oder über eine kommunale Karte, die den Zugang zu Grundrechten erleichtert, beide Projekte zeigen, wie viel möglich ist, wenn wir mehr Menschen mit einbeziehen und ihre Perspektiven ernst nehmen.
Und sie zeigen auch, wie die Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften Forschung und Praxis miteinander verbinden und so einen Beitrag zur Gestaltung einer gerechteren Stadt leisten. Herzlichen Dank fürs Zuhören und das Interesse. Und wie geht es jetzt weiter mit Gemeinsam Weiterdenken hoch 6?
Ja, es bleibt spannend. In Folge 4 sprechen unsere Kolleginnen Julia Oelkers und Jenny Hiel von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin mit Professorin Dr. Christine Bartsch über die Versorgung von Gewaltbetroffenen in Berliner Notaufnahmen. Es geht unter anderem um zwischenmenschliche Gewalt im sozialen Nahraum, ein strukturelles gesellschaftliches Problem. Die Professorin hat untersucht, ob sich Betroffene in solchen Fällen an Notaufnahmen wenden und wie das medizinische Personal mit diesen Situationen umgeht.
Ja, und im zweiten Teil spricht dann unsere Kollegin Susanne Dreistadt von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin über die psychosoziale Versorgung von Menschen mit Fluchterfahrung. Also, hört gerne wieder rein, wenn es weitergeht mit Gemeinsam Weiterdenken hoch 6. Ihr findet uns wie immer überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf den Webseiten der Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften.